Wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Serie über die ersten fünf Kapitel des Johannesevangeliums. Wir werden die Serie im Johannesevangelium irgendwann fortsetzen, aber wir machen jetzt hier erstmal eine Pause. Aber es ist gut, auch bei der letzten Predigt dazu noch einmal klar im Sinn zu haben, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Er hat über das Leben und das Wirken Jesu geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit wir durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen. Das sagt er selber in Johannes 20, Vers 31, das ist das große Ziel. Er schreibt also, damit wir Jesus erkennen und das Leben haben, ewiges Leben, wahres Leben haben, durch den Glauben an ihn. Wir haben in den letzten Wochen uns in zwei längeren Abschnitten die ersten beiden Teile von Kapitel 5 angeschaut. Wir haben in den ersten 18 Versen aus Kapitel 5 gesehen, wie Jesus einen Mann heilt und das an einem Sabbat tut. Und dafür kriegt er dann Ärger mit den jüdischen Autoritäten, denn am Sabbat sollte er ruhen und nichts tun. Nun, Jesus macht daraufhin deutlich, dass er im Auftrag des himmlischen Vaters gehandelt hat. Und das macht die Juden noch viel mehr erbost, dass Jesus nun auch noch für sich in Anspruch nimmt, der Sohn Gottes zu sein. Jesus sitzt in gewisser Weise jetzt auf der Anklagebank. Und dann haben wir letzte Woche die Verse 19 bis 30 betrachtet und gesehen, wie Jesus sich nun verteidigt und betont, dass er als der Sohn Gottes in völliger Übereinstimmung mit seinem Vater handelt. Konkret tut er zwei Dinge, hat Jesus dort gesagt. Zum einen gibt er denen, die ihm vertrauen, ewiges Leben. Und zum anderen ist er der Gott, der eines Tages oder der Sohn Gottes, der eines Tages kommen wird, um zu richten. Also Jesus wechselt hier in gewisser Weise schon seine Rolle von der des Angeklagten zu dem, der ankündigt, dass er eines Tages selber der Richter sein wird, der ein Urteil sprechen wird. Und in unserem heutigen Abschnitt, den wir eben schon gehört haben in der Textlesung, bleibt Jesus wirklich so in diesem Bild des Gerichtsprozesses und in gewisser Weise sehen wir nochmal beide Seiten. Als der Angeklagte beruft Jesus sich nun auf einige Zeugen, die für ihn eintreten, die für ihn sprechen. Und als der kommende Richter sagt er schon vier Dinge, die wirklich seinen Anklägern zu denken geben sollten, die in gewisser Weise eine Anklage gegen die Ankläger sind, aber nicht mit dem Ziel, um sie zu verurteilen, sondern mit dem Ziel, dass sie umkehren. Darum geht es heute. Das sehen wir in unserem Predigttext. Also wir hören vier Zeugen, und wir hören vier Worte der Anklage, der Ermahnung. Und die Struktur der Predigt ist ganz simpel. Mal ein Zeuge und dann darauf bezogen dann eine Anklage. Ein nächster Zeuge, eine weitere Anklage. Und so geht das weiter. Viermal Zeugen und Anklagen. Mein Ziel mit dieser Predigt ist ganz einfach. Ich möchte denen unter uns, die vielleicht Jesus Christus noch nicht so ganz wirklich erkannt haben als ihren Retter und Herrn, einfach helfen, diese Zeugen zu hören und hoffentlich dann mit Gottes Hilfe zu erkennen, wer Jesus wirklich ist, so dass ihr Glauben habt an ihn und so ewiges Leben bekommt und nicht ins Gericht kommt. Das ist mein Wunsch für dich, wenn du heute hier bist und vielleicht für dich noch klärst, wie du zu Jesus stehst. Ich hoffe, diese Zeugen überzeugen dich. Und für alle anderen, die sagen, wir gehören schon zu Jesus, glaube ich, können diese Zeugen auch sehr hilfreich sein, denn sie sprechen Dinge an, bei denen auch wir durchaus herausgefordert werden, uns wieder neu zu positionieren, zu Jesus hin. Das heißt, diese Zeugen können uns helfen, wieder stärker verwurzelt zu sein in unserem Glauben. Und das kann uns dann wiederum helfen, dass auch wir zu mutigen und treuen Zeugen unseres Herrn werden. Und so möchte ich beten, dass der Herr durch sein Wort zu uns spricht und sein Wort in unserem Leben gebraucht. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du dein Wort gebrauchst, um dich uns vor Augen zu stellen. Wir wollen mehr erkennen, wer du, Herr Jesus, bist. Und wir wissen, dass wir das nicht mit unseren Augen sehen können, sondern nur mit unseren Herzen. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Ohren auftust, dass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Und dass es nicht nur unsere Köpfe füllt, sondern auch unsere Herzen bewegt. Dass du uns durch das Hören deines Wortes Glauben schenkst und unseren Glauben stärkst und neu zurüstest, damit auch wir Zeugen sein dürfen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir betrachten also Zeuge um Zeuge und ich lese dann jeweils den Textabschnitt. Den ganzen Text haben wir gerade schon gehört, aber wir lesen nochmal jeweils die Abschnitte, damit wir das nochmal klar vor Augen haben, was Jesus jetzt hier sagt. Und damit kommen wir zu Johannes 5, den Versen 31 bis 35. Das ist der erste Abschnitt. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das, damit ihr selig werdet. Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ja, also Jesus sagt hier zu Beginn in Vers 31, dass wenn es keine Zeugen gäbe, man seinen Anspruch verwerfen könnte. Ja, jeder kann ja behaupten, der Sohn Gottes zu sein und in Gottes Auftrag zu handeln. Und in der Tat, das hat es immer wieder gegeben. Überhaupt kann man viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel behaupten würde, als ich Teenager war, müsst ihr euch mal vorstellen, da habe ich noch viel besser Tennis gespielt als heute, da habe ich nacheinander im Teenageralter Boris Becker, Michael Stich und Steffi Graf geschlagen. Ja, das glauben jetzt wirklich nur die sehr Leichtgläubigen unter uns. Alle anderen würden sagen, ja, Matthias, da bring mal ein paar Zeugen für. Und da wird es eng werden, weil ich gegen ganz andere Leute ziemlich hoch verloren habe. Also, wir merken, wir brauchen Zeugen, um wirklich glaubwürdig das vertreten zu können, was wir behaupten. Vor allem, wenn es eine Behauptung ist, die erst einmal erstaunlich klingt. Nun, hier kommt dieser Zimmermann aus Nazareth und sagt, er ist Gottes Sohn. Er ist der, der ewiges Leben geben kann. Er ist der, der eines Tages alle Menschen richten wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus das nicht einfach nur behauptet, sondern dass er sagt, ich habe Zeugen. Ich habe Zeugen, die bestätigen können, dass ich wirklich der Sohn Gottes bin. Und dann beginnt er auf seine Zeugen zu verweisen. Ab Vers 33 verweist er dabei konkret auf Johannes den Täufer und betont dabei, dass er es natürlich eigentlich als Sohn Gottes nicht nötig hat, dass ihn Menschen bezeugen. Ja, ist ja ein bisschen verkehrt rum. Warum sollte ein Mensch Gott bezeugen? Eigentlich müsste das andersrum sein. Aber er sagt, ich lasse diesen Zeugen ganz bewusst zu. Ich erwähne diesen Zeugen ganz bewusst, weil ich die Hoffnung habe, dass ihr diesem Zeugen Glauben schenkt. Und das ist sein großer Wunsch. Nach Jesus geht es nicht primär darum, seine eigene Haut zu retten, irgendwie Zeugen zu haben, die ihm jetzt helfen in der Anklage. Nee, Jesus geht ganz bewusst den Weg zum Kreuz. Er lässt sich verklagen, er lässt sich verurteilen. Ja, das ist das Ziel, zu dem er gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es geht ihm nicht um sich, es geht ihm um uns. Das betont er hier. Ich sage das, damit ihr selig werdet. Ihr Lieben, mir ist wichtig, dass wir das nicht übersehen. Typischerweise, wenn wir uns verteidigen, geht es uns um uns. Jesus ruft diese Zeugen auf, weil es ihm um uns und nicht um sich selbst geht. Also alles, was wir heute von Jesus hören, auch wenn es an manchen Stellen ganz schön pieksig wird, ist von ihm letztendlich gesagt mit dem großen Ziel, dass es uns zum Besten dienen möge. Er will uns helfen. Er will uns helfen, ihn zu erkennen. Denn nur durch das Erkennen von Jesus werden wir das bekommen, was wir brauchen. Ewiges Leben. Wenn er hier sagt, dass wir selig werden sollen, dann meint er damit, das ist in anderen Bibeln auch so übersetzt, gerettet werden. Also auf gut Deutsch, Jesus betont, dass wir ohne ihn verloren wären. Wir haben eigentlich ein Problem mit Gott. Wir haben gesündigt, wir könnten vor ihm nicht bestehen und er muss uns jetzt retten, damit wir vor dem heiligen Gott bestehen können als Menschen, die nicht heilig sind. Wir haben das gerade im Gottesdienst bekannt, dass wir immer wieder Dinge denken und sagen und tun, die nicht dem entsprechen, was Gott uns sagt. Als Rebellen gegen Gott hätten wir sein Gericht verdient. Wir brauchen Rettung. Und Jesus spricht diese Worte, damit wir ihn erkennen und bei ihm Rettung finden. Hin zu einem ewigen Leben. Das ist das, was er geben kann. Und auch das ist vielleicht wichtig, das mal zu verstehen, was damit gemeint ist. Dieses ewige Leben ist ein Leben in Beziehung mit Gott. Es ist ein wirkliches Leben. Und ein Leben, das nicht mit dem Tod endet, sondern darüber hinaus für alle Ewigkeit weitergeht. Das heißt, Jesus verspricht uns, dass wenn wir sterben, im Vertrauen auf ihn, wir auferstehen werden und für alle Ewigkeit in seiner Herrlichkeit leben können. Ja? Also darum geht es. Gott will uns etwas schenken. Er will uns retten vor verdientem Gericht. Er will uns ein Leben in Fülle geben, dem Leben, nach dem wir uns im tiefsten Herzen alle sehnen. Und das wir hier auf Erden in nichts und niemand finden können, außer in Jesus Christus. Aber dazu müssen wir ihn erkennen. Und deswegen bringt er diesen Zeugen vor. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Zeugen dann auch hören und ihm ganz vertrauen. Und Johannes ist also dieser erste Zeuge. Und dann sagt er zu den Juden, ihr habt zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Was Jesus hier im Blick hat, ist wahrscheinlich die Begebenheit aus Johannes 1, Vers 19, haben wir schon vor einigen Monaten in der Predigtserie gehört, wie dort heißt es, dass die Juden die Priester und Leviten zu Johannes sandten, um ihm zu fragen, wer er denn überhaupt ist. Und Johannes hat in der Situation damit bezeugt, dass er der Wegbereiter ist für einen, der da kommen soll. Und dann einen Tag, nachdem diese Frage gestellt war, kommt Jesus zu ihm und Johannes ruft aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dann sagt, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Das ist das, was Johannes bezeugt. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, er ist Gottes Sohn. Und etwas später in Kapitel 3, ab Vers 36 sagt Johannes, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja, so Johannes betont, Jesus ist der Sohn Gottes gekommen als das Lamm Gottes, als ein Opfertier. Das ist für die Juden war das ganz klar, was damit gemeint ist. Ein Lamm, das von Gott gesandt wird, ein Opferlamm, das gesandt wird, das geopfert werden soll, das sterben soll für die Sünden der Welt. Er ist der ewige Sohn Gottes, dem der Vater alles in seine Hand gegeben hat, wie es hier heißt, damit jeder, der an ihn glaubt und ihm gehorsam ist, von ihm ewiges Leben bekommt, gerettet wird. Er ist der eine, der uns vor dem Gericht retten kann, vor dem Gericht, das wir alle verdient hätten. Er ist der eine, der in seiner großen Liebe gekommen ist, um uns retten zu wollen. Um uns das zu geben, wonach wir uns sehen, ewiges Leben. Johannes bezeugt das klar und deutlich. Also nochmal, wenn du Fragen dazu hast, dann lies einfach nochmal Kapitel 1 ab Vers 19 und dann weiter auch am zweiten Hälfte von Kapitel 3. Da spricht Johannes und er bezeugt das in aller Klarheit. Und ich möchte dich bitten, höre und vertraue dem Zeugnis des Johannes. Wende dich Jesus Christus als dem Sohn Gottes zu, im Glauben. Erkenne ihn an als den Retter, den du wirklich brauchst. Und folge ihm als den Herrn deines Lebens. So wirst du gerettet werden. Das ist das Zeugnis des Johannes. Und das Zeugnis, das war klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber viele wollten das nicht hören. Und Jesus spricht das hier an, wenn er sagt, die Menschen haben nachgefragt, und Johannes bezeugt und spricht die Wahrheit, aber sie kommen zu ihm einfach nur so wie ein brennendes, scheinendes Licht, an dem man sich mal ein bisschen aufwärmen kann, an dem man sich erfreuen kann. Die Menschen kamen zu ihm und die hörten die feurigen Predigten von Johannes und viele Menschen blieben dort erst einmal und in gewisser Weise genossen das, was sie dort bekamen, für eine Zeit. So heißt es hier, sie wollten eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Aber sie glaubten ihm nicht. Sonst würden sie Jesus hier nicht anklagen. Das heißt, anstatt auf ihn zu hören, wollte man sich einfach an ihm ein bisschen erfreuen. Und dann war es auch wieder gut. Dann hatte er ausgedient und so wurde Johannes der Täufer dann auch hingerichtet. Ihr Lieben, dieses Phänomen, das erleben wir heute genauso noch. Dass Menschen für eine kleine Weile, manchmal sogar für Jahre, auch hier in die Gottesdienste kommen und das ganz gut finden. Sie erfreuen sich an der Gemeinschaft, vielleicht sogar an den Predigten, die so ein bisschen herausfordernd sind, so wie die von Johannes, dem Täufer, weil man sich dann ein bisschen religiös fühlt, vielleicht auch so ein bisschen herausgefordert fühlt. Aber immer wieder erleben wir es, dass Menschen nach einiger Zeit plötzlich nicht mehr kommen. Und der Grund ist in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen, dass sie dem Evangelium nicht wirklich geglaubt haben. Sie hatten einfach eine religiöse Phase und die ist dann irgendwann zu Ende. Der große Unterschied ist bei ihnen, dass sie gekommen sind und in gewisser Weise das alles irgendwie ganz gut fanden, aber was sie dann typischerweise nicht hatten, war diese tiefe Erkenntnis völliger Verlorenheit. Dieses Wissen darum, ich brauche so dringend Rettung. Dieses sich wirklich an Jesus klammern, weil sie wissen, ohne ihn können sie nicht bestehen. Das haben wir nötig. Also ich möchte dich fragen, kommst du hierher, weil es einfach ganz nett ist, weil es vielleicht gute Tradition ist, weil das vielleicht schon immer so gemacht hast, oder kommst du in den Gottesdienst, kommst du in die Gemeinschaft der Glaubenden, weil du weißt, wie dringend nötig du das hast, wie verloren du wärst, wenn du einfach nur Teil dieser Welt wärst. Weißt du, wenn das deine tiefe Überzeugung ist, wenn du erkennst, wie sehr du das brauchst, dann bleibst du dabei, dann hältst du an Jesus weiter fest, weil du weißt, ohne ihn wirst du untergehen. Dann hältst du an ihm fest, egal ob das gerade populär ist oder nicht, oder ob dir gerade ein paar Dinge in der Gemeinde besser oder weniger gut gefallen. Du hältst fest an ihm, denn du brauchst ihn. Und du wirst ihm erlauben, in dein Leben hineinzusprechen, auch wenn er dann mal was anspricht, was dir im ersten Moment vielleicht nicht gefällt, weil du ihm vertraust, weil du weißt, wie sehr du ihn brauchst. Und mein Gebet, meine Hoffnung für uns ist, dass wir Jesus so kennen. Dass wir dem Zeugnis wirklich vertrauen, dass er das Lamm Gottes ist, was wir so dringend brauchten, das für uns geschlachtet werden musste. Und dass wir uns an ihn klammern und nicht nur einfach für eine Weile uns das ganz gut gefällt, auch mal ein bisschen religiös zu sein. Also wer Jesus so kennt, wer dem Zeugnis des Johannes wirklich vertraut, der hat ewiges Leben. Das ist der erste Zeuge, den Jesus hier aufruft. Der zweite Zeuge, den Jesus dann vorbringt, ist Gott Vater selbst, der Jesus dadurch bestätigt, dass er Jesus dazu befähigt, Dinge zu tun, die kein Mensch tun kann. Ja, davon lesen wir Vers 36. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ja, die Juden haben für sich in Anspruch, Gott zu kennen. Aber Jesus betont hier, schaut, ihr habt Gott niemals direkt gesehen, ihr habt ihn niemals direkt gehört. Aber in mir ist Gott zu euch gekommen. Mich könnt ihr hören, mich könnt ihr sehen. Und das, was ich tue, zeigt doch, dass ich eben nicht ein normaler Mensch bin. Ich tue Dinge, die nur der Schöpfer, der Herr über alle Dinge tun kann. Meine Werke bestätigen mich. Wir haben in den letzten Wochen schon über einige Wunderwerke Jesu gehört. Dinge, die er getan hat. Und immer wieder werden diese Werke, die er tut, als Zeichen bezeichnet. Zeichen, die darauf hinweisen, wer er wirklich ist. Gott, der Vater, sendet also seinen Sohn und befähigt ihn dazu, Dinge zu tun, die nur Gott tun kann. Sodass wir erkennen, er ist wahrhaftig der menschgewordene Gott. So in gewisser Weise hätten die Juden jubilieren müssen. Der Gott, den sie nie mit eigenen Augen gesehen haben, dessen Stimme sie nie direkt gehört haben, dieser Gott kommt in Jesus Christus zu ihnen, damit sie ihn sehen können, damit sie ihn hören können. aber sie lehnen ihn ab. Sie lehnen den ab, den der Vater gesandt hat. Und Jesus sagt, deswegen glaubt ihr eigentlich auch gar nicht an den Vater. Ja, auch das erleben wir bis heute. Viele Menschen, die meinen, eine Verbindung zu Gott zu haben, vielleicht irgendwie eine spirituelle Verbindung, vielleicht einfach auch zu einer undefinierten höheren Macht. Manche Menschen meinen sogar, dass Jesus irgendwie ganz gut ist, aber den Jesus, der da gekommen ist, den Jesus, der uns in der Schrift offenbart wird, diesen Jesus lehnen sie ab, weil sie manche seiner Worte zu hart finden, weil sie manche seiner Taten zu unglaubwürdig finden, weil sie sein ganzes Auftreten nicht imposant genug finden. Sie finden immer wieder Gründe, Jesus abzulehnen. Aber damit lehnen sie letztendlich Gott ab. Nicht? Dieser Gott, der Jesus bestätigt hat, durch Zeichen und Wunder und später auch durch das apostolische Zeugnis. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Seht ihr, es ist heute Mode, sehr tolerant zu sein und diesen exklusiven Anspruch von Jesus nicht weiter hochzuhalten. Aber letztendlich ist das verheerend für uns selbst, weil uns nur dieser Jesus retten kann. Und es ist auch lieblos gegenüber anderen, wenn wir meinen, jetzt hier so ein bisschen einen Rückzieher machen zu können. Ja, stellt euch mal vor, ihr wisst um Menschen, die im dichten Nebel auf einem langen, schmalen Cliff unterwegs sind und die überlegen, sollen wir rechts gehen, sollen wir links gehen, sollen wir geradeaus gehen, sollen wir umdrehen? Und du sagst, ach, alle Wege führen nach Rom. Ich bin ja so tolerant. Ich will doch hier keinen exklusiven Anspruch vertreten. Doof nur, wenn nur ein Weg zur Rettung führt und alle anderen ins Verderben. Dann ist das kein Ausdruck von Arroganz oder von Intoleranz, es ist Ausdruck von Liebe. Wenn ich den Menschen sage, nein, bleib stehen, orientiere dich und dann geh ganz vorsichtig genau da zurück, kehre um, denn du bist genau in die falsche Richtung gegangen. Nur dieser Weg kann dich retten. Macht Sinn, oder? So, deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht sagen, naja, viele Wege sind okay und Jesus vielleicht oder auch eher nicht. Nein, Jesus ist der eine Weg. Durch ihn kam Gott, der Vater, zu uns, um uns zu retten. Deswegen sollten wir auf den Vater hören, der uns seinen Sohn bezeugt, durch die Werke, die der Sohn im Namen des Vaters tut. Und wir müssen auf ihn hören, wenn er uns seinen Sohn in seinem Wort bezeugt. Und damit kommen wir zum dritten Zeugen. Ab Vers 39 benennt Jesus nun die Schrift, also das von Gott gegebene Wort, als einen weiteren Zeugen, der uns helfen soll, zu erkennen, dass Jesus tatsächlich der eine ist, durch den wir selig werden, gerettet werden, durch den wir ewiges Leben haben können. Ich lese uns die Verse 39 bis 44. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ja, also Jesus macht deutlich, die Juden kannten die Schriften des Alten Testaments und sie meinten durchaus zu Recht, dass sie darin den Weg zum ewigen Leben finden. Doch obwohl sie das Alte Testament kennen und diese Schriften alle, wie Jesus sagt, auf ihn hinweisen, lehnen sie Jesus ab. Hier lohnt sich vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Ich hoffe, dass wir alle verstehen, dass die Schriften des Alten Testaments von Jesus zeugen, dass sie auf ihn hinweisen. Das ist die Kernbotschaft des Alten Testaments. Okay, das Alte Testament verkündet uns Gott als den Schöpfer aller Dinge. Und es erklärt uns, dass wir Menschen aufgrund der Rebellion gegen Gott von Gott getrennt sind, dass wir ein Riesenproblem haben. Und es zeigt uns dann, dass es nur einen Weg gibt, wie wir mit diesem heiligen Gott wieder versöhnt sein können. Es zeigt uns Wege auf, die nicht funktionieren, um uns letztendlich zu zeigen, wir brauchen ein besseres Opfer als die Opfer des Alten Testaments. Wir brauchen bessere Retter als die, die wir in den Richtern finden. Wir brauchen Jesus. Das ganze Alte Testament weist auf ihn hin, kündigt ihn an. Das beginnt schon gleich am Anfang, im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Das ist der erste Hinweis, direkt nach Schöpfung und Sündenfall, dass Gott einen senden wird, der uns nun gefallene Menschen mit sich, dem heiligen Gott, wieder versöhnen wird. Er kündigt an, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird, der dem Satan, dem Bösen, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Er wird dabei selber Schaden nehmen, aber er wird kommen, um den Bösen zu besiegen. Und dann wird es immer konkreter. Wir lesen dann die Berichte zum Beispiel von Abraham, der bereit war, seinen einen geliebten Sohn hinzugeben. Wir sehen, wie dann ein stellvertretendes Opfer zur Verfügung gestellt wird. Wir lesen von Josef, der von seinen Brüdern, die es böse mit ihm meinen, den Feinden übergeben wird, aber den Gott dazu gebrauchen will, um sie zu retten. Wir sehen, das sind Abbilder, Schatten, die in letzter Instanz nicht viel bewirken können, aber die uns darauf hinweisen, es wird einer kommen, der seinen einen geliebten Sohn tatsächlich opfern muss, weil für ihn kein stellvertretendes Opfer gefunden wird, weil er das stellvertretende Opfer selber ist. Wir wissen, dass wo Josef leiden musste für seine Brüder, letztendlich zu ihrem Besten, obwohl sie es böse mit ihm meinten, wissen wir, Jesus wurde von uns Menschen ans Kreuz genagelt und genau das hat er auch ertragen, um uns zu retten, wenn wir Rettung nötig haben. Und das ist eine größere Rettung als die Josef bringen konnte. Wir lesen von all den Opfern, die dargebracht werden mussten, damit die Sünde, die uns Menschen von Gott trennt, irgendwie gesühnt werden kann. Aber wir sehen, es braucht Opfer um Opfer um Opfer um Opfer und es reicht nie aus. Es gibt immer wieder neue Opfer. Wir brauchen ein besseres Opfer, das uns ein für alle Mal helfen kann. Und die Bibel verkündet und weist darauf hin, dass dieses Opfer kommen wird und Jesus ist dieses Opfer. Ja, und so sehen wir immer wieder in der Schrift, auf allerlei Weise weist sie auf Jesus hin. Das Gesetz weist auf Jesus hin und zeigt uns, wir brauchen einen, der das Gesetz für uns erfüllt. Das Gesetz weist auf die Psalmen, die Psalmen weisen auf Jesus hin, weil sie uns verkündigen, den, der diese Vollkommenheit in sich haben wird. Die Propheten weisen auf Jesus hin, weil sie es ankündigen, dass einer kommen wird, der das Volk retten wird, das sich immer wieder verrennt in den eigenen Sünden. Alle Schrift weist auf Jesus hin. Auf das, was Jesus für uns tun musste und tun würde. Durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. So schreibt der Prophet Jesaja über Jesus stellvertretenden Tod, vielleicht eine der deutlichsten Prophezeiungen, Verheißungen des kommenden Retters im Alten Testament. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Im gleichen Kapitel verkündigt Jesaja aber, dass wir Menschen ihn ablehnen werden. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist genau die Anklage, die Jesus hier vorbringt. Obwohl die ganze Schrift auf ihn hinweist, wird er nicht angenommen. Er wird für nichts geachtet. Und er erklärt, warum das so ist. Er sagt den Juden, ihr habt zwei Probleme. Ihr habt nicht die Liebe Gottes in euch, das heißt die Liebe für Gott. Ihr liebt Gott nicht wirklich. Und ihr wollt nicht zu seiner Ehre leben. Was ihr wollt, ist die Anerkennung der Menschen. Ihr lebt für die Menschen. Deswegen würdet ihr einen anderen annehmen, nur mich wollt ihr nicht. Denn ich bin euch nicht gut genug. Ein leidenden Gottesknecht, ein, der demütig ist. So einer ist ja peinlich. Mit dem kann man sich ja nicht sehen lassen. Der hilft uns ja nicht, gesellschaftlich Anerkennung zu finden. Das war das Problem der Menschen damals. Einen Messias hätten sie schon akzeptiert, aber nicht so einen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem bis zum heutigen Tag. Viele Menschen sind grundsätzlich bereit, einen Retter zu akzeptieren, auch wenn sie das Problem ihrer Sünde vielleicht nicht sonderlich ernst nehmen, aber so grundsätzlich kann er nicht schaden, einen starken Bruder, irgendwie einen großen Helden an seiner Seite zu haben. Aber der muss dann halt auch imposant sein. Einer, der zum Knecht aller wird, der verspottet und verachtet wird und ans Kreuz geht, der taugt dafür nicht. Das heißt, die Menschen lieben ihre Reputation, ihre Anerkennung, ihre Ehre mehr als die Ehre des Herrn. Sie lieben letztendlich den Zuspruch der Menschen mehr, als dass sie Gott lieben. Was Jesus hier letztendlich sagt, ist, dass das Kernproblem beim Unglauben selten intellektueller Natur ist. Das Grundproblem, warum Menschen nicht glauben, ist nicht, dass sie nicht können, weil sie intellektuell da nicht mitgehen können. Das wird zwar oft behauptet, aber das ist auch meist nur vorgeschoben. Nein, das Grundproblem ist typischerweise moralischer Natur. Das heißt, Menschen wollen nicht glauben, weil ihnen das, was Jesus sagt und wer er ist, einfach nicht gefällt. Und ich glaube, auch wir Christen wissen das eigentlich tief in unserem Herzen. Die Bibelstellen, mit denen wir uns meist am schwersten tun, an denen wir uns am meisten reiben, sind typischerweise die, die im Widerspruch stehen zu dem, was wir wollen. Oder vielleicht auch dem, was dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht. Dann tun wir uns auf einmal ganz schwer, wirklich zu glauben, was Gottes Wort sagt, dem wirklich zu vertrauen, dass es wirklich gut ist. Ein Wort an euch Teens, die ihr da oben sitzt. Der Druck für euch ist größer als für alle anderen hier in diesem Raum. Eure Generation ist noch viel mehr woke und gegen all das, was die Bibel lehrt, als die Generation, mit der wir sonst zu tun haben. In euren Schulen, in eurem Umfeld werden die Menschen die wenigste Akzeptanz dafür haben, dass ihr Dinge glaubt, die in der Bibel stehen. Was in der Bibel steht zur christlichen Sexualethik, was in der Bibel steht zum Verhältnis von Mann und Frau und dass es auch nur Mann und Frau gibt. Was in der Bibel steht dazu, dass man bereit sein soll zu leiden. All das ist in eurer Generation vollkommen verpönt. Und der Druck ist groß, dann zu sagen, naja, das nehmen wir mal nicht so ernst, das stellen wir mal hinten an. Wir präsentieren unseren Jesus einfach ein bisschen anders oder wir distanzieren uns leicht von ihm. Das wird zumindest dann zu einer großen Herausforderung für euch, wenn ihr die Anerkennung eurer Mitschüler und Freunde mehr liebt als Gott. Und das gilt letztendlich für uns alle. Das gilt für uns alle. Die Herausforderung ist real. Und das gilt zum einen, wie gesagt, im Hinblick auf das, was die Welt uns herum will. Da ist manches einfach nicht populär. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf das, was wir tief in unserem Herzen wollen. Wir wollen manches einfach nicht. Und dann darf es nicht wahr sein. Und dann lehnen wir die Schrift ab und dann lehnen wir Jesus ab. Denn der Jesus, der uns in der Schrift verkündigt wird, ist ein Jesus, der eben sagt, dass Geiz nicht geil ist, sondern sündig, der uns sagt, dass wir großzügig sein sollen, dass wir anderen vergeben sollen, dass wir demütig und sanftmütig sein sollen und nicht mitmachen, wenn alle einfach im blinden Zorn gegen alle schimpfen und meckern. Das ist der Jesus, der uns sagt, dass wir eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben sollten gegenüber Gott und allem, was er uns gibt. Und da merken wir, manchmal wollen wir das einfach nicht. Und dann wollen wir nicht, dass das wahr ist. Wir wollen keine Unterordnung, wir wollen keine Enthaltsamkeit, wir wollen keine Frömmigkeit und wir wollen nicht leiden. Aber ich möchte uns Mut machen. Schaut, unser Wille, der ist korrupt und der täuscht sich. Aber die Schrift ist heilig und vollkommen zuverlässig. Und so möchte ich dir sagen, hör nicht so viel auf das, was die anderen sagen. Hör nicht so viel auf das, was du gerade willst. Hör auf Gott und vertrau ihm. Er weiß am besten, was gut und richtig ist. Jesus sagt, ihr sucht in der Schrift, aber ihr wollt letztendlich nicht hören. Hört, vertraut. Und damit kommen wir zum vierten Zeugen. Ab Vers 45 bringt Jesus noch den Zeugen Mose vor. Und in gewisser Weise, will ich offen eingestehen, habe ich auch überlegt, ist das eigentlich das Gleiche wie Punkt 3? Natürlich ist das, was Mose bezeugt, auch Teil der Schriften. Also in gewisser Weise gehört das zum dritten Punkt. Und doch ist der Schwerpunkt hier, die Anklage hier nochmal ein bisschen anders. Deswegen ist es, glaube ich, gut, nochmal diesen Punkt separat zu betrachten. Vers 45. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinem Wort glauben? Es ist interessant, was Jesus hier tut. Nicht? Er sagt erst, dass sie auf Mose hoffen und am Ende sagt er, ihr glaubt ihm nicht. Nun, das heißt auf gut Deutsch, sie behaupten, Mose zu glauben, aber sie glauben ihm nicht. Und er betont, warum? Weil Mose von ihm gesprochen hat und sie glauben nicht an ihn, also glauben sie offensichtlich nicht Mose. Ja. Er bezieht sich dabei vielleicht vor allem auf die Worte, die Mose gesprochen hat am Ende seines Lebens. Im 5. Mose Kapitel 18, da sagt Mose zum Volk Israel, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das heißt, Mose spricht von Jesus, ein Prophet wie ich, einem, auf den wir hören sollen. Und die Juden wollen nicht auf ihn hören. Und so klagt Jesus das an. Sagt, ihr glaubt ja Mose gar nicht wirklich. Schließlich zeugt Mose, genauso wie die ganze Schrift, darüber haben wir gerade nachgedacht, von ihm. Das erklärt er dann immer wieder. Nach seiner Auferstehung erklärt er zum Beispiel den Emmaus-Jüngern. Und da heißt es, er fing an bei Mose und allen Propheten und legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Fängt dann bei Mose. Später spricht er dann zu den Elfen am gleichen Tag, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Also die Menschen meinten damals, Mose nehmen zu können und ihn gegen Jesus ausspielen zu können. Sagen, wir hoffen auf Mose. Geh weg, Jesus, dich brauchen wir nicht. Auch das erleben wir heute noch, dass manche Menschen meinen, die Schrift nehmen zu können und die Schrift gegen Jesus ausspielen zu können. Meine Tochter Anna-Maria berichtete davon, dass sie vor kurzem Besuch hatte bei uns zu Hause, als ich nicht da war, von den Zeugen Jehovas und sie sich auf ein Gespräch mit ihnen eingelassen hat. Und sie mir danach sagte, die haben ja echt versucht, mit aus dem Kontext gerissenen Bibelstellen einzureden, dass Jesus nicht der ewige Sohn Gottes ist. Ich habe dann versucht, ihnen mal zu zeigen, in welchem Kontext das eigentlich alles steht, aber da wollten sie nicht drüber reden. Die haben versucht, die Schrift gegen Jesus auszuspielen. Das ist das, was die Zeugen Jehovas machen. Also falls du irgendwie versucht bist, den Zeugen Jehovas viel Glauben zu schenken, höre das. Der häufiger noch gebrauchte Ansatz geht ein bisschen andersrum heutzutage. Da wird Jesus gegen die Bibel ausgespielt. Ja, also wie gesagt, die haben damals die Bibel oder Mose gegen Jesus ausgespielt. Heute ist es oft andersrum. So behaupten dann manche sogenannte Postevangelikale, gerade inzwischen auch in einigen Freikirchen, dass man sich im Zweifelsfall mit Jesus gegen die Bibel stellen sollte. Was für eine absurde Aussage. So als wenn Jesus jemals etwas gesagt hätte, was die Bibel nicht gesagt hat. Überhaupt kennen wir Jesu Worte nur aus der Bibel. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das sind Thesen, mit denen wird fröhlich heutzutage propagiert, warum wir bestimmte Bibelstellen verwerfen sollten, weil angeblich der Jesus, so wie sie ihn sich selber backen, gegen die Bibel wäre. Dabei ist alle Schrift von Gott eingegeben und kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, so schreibt es Paulus an Timotheus. Die Schrift und Jesus stehen nicht im Widerspruch zueinander oder in irgendeinem Spannungsverhältnis zueinander. Nein, nur der Glaube an den Jesus, den uns Mose und die Psalme und die Propheten verkünden, kann retten. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Also er ruft letztendlich seine vier Zeugen auf. Johannes den Täufer, Gott Vater selbst, alle Schrift und dann nochmal speziell Mose. Alle bezeugen klar und deutlich, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass wir nur durch ihn selig werden, gerettet werden können zum ewigen Leben. Die Juden damals wollten diesen Zeugen einfach nicht glauben. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Ich möchte uns ermutigen, höre nicht einfach nur auf das, was Jesus sagt. Höre nicht einfach nur auf das, was hier gepredigt wird. Erkenne, wie sehr du ihn als Retter brauchst und vertraue dich ihm an mit deinem ganzen Leben. Erkenne, dass alle anderen Bekenntnisse zu Gott vollkommen wertlos sind, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus der menschgewordene Gott ist. Denn nur durch ihn können wir mit Gott versöhnt leben. Vertraue der ganzen Bibel, der ganzen Schrift. Forsche die Schrift, tu das, was die Menschen damals angeblich getan haben. Forsche die Schrift, damit du Jesus mehr erkennen kannst. Und dann vertraue diesem Jesus, auch wenn die Menschen dich dafür gering schätzen. Das ist nicht so entscheidend. Die werden dich nämlich nicht in letzter Instanz richten. Und sie können dich nicht retten. Und erlaube niemals, dass Jesus gegen die Bibel ausgespielt wird. Erkenne, dass an Jesus Glauben bedeutet, der ganzen Schrift zu vertrauen. Meine Hoffnung, mein Gebet, und damit schließe ich, ist, dass wir genau das tun. Dass wir die Zeugen hören und uns klar bekennen, ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Herr. Ihm vertraue ich, ihm folge ich nach. Durch ihn werde ich gerettet werden und so werde ich ewig leben. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann bitte komm ins Gespräch mit uns. Hier sitzen noch über 200 Zeugen, die dir helfen wollen, überzeugt zu werden. Und wenn dich die Zeugen heute an der einen oder anderen Stelle herausgefordert haben, du sagst, ich gehöre zu Jesus Christus, aber sie haben dich an der einen oder anderen Stelle herausgefordert, dann bitte lass es zu. Geh jetzt nicht einfach nach Hause und sag, für einen Moment war ich überführt. Kläre für dich, wo genau muss dein Glaube nachgeschärft werden. Das wird dir gut tun. Das wird dich zurüsten für ein Leben in der Nachfolge. Und es wird dein Zeugnis gegenüber anderen stärken. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du uns mehr und mehr hilfst, wirklich zu erkennen, wer Jesus Christus ist. Nicht nur ein Ausschnitt, nicht nur eine Karikatur, nicht nur das, was uns gerade gefällt oder was uns gerade nützlich erscheint, nein, dass wir Jesus wirklich erkennen, uns vor ihm beugen, ihn als unseren Herrn anerkennen und ihm gehorchen. Danke, dass du ihn gesandt hast, nicht um sich selbst einfach zu rechtfertigen, nein, um uns zu rechtfertigen durch seinen Tod am Kreuz. Danke, Jesus, dass du dich für uns hingegeben hast. Du bist vertrauenswürdig. Du bist voller Liebe. Du meinst es wirklich gut mit uns. Hilf uns, das mehr und mehr zu erkennen und zu glauben. Amen.